Da wollen wir jetzt auch im Josua-Buch weiterlesen, um gerade unseren Glauben in der Zeit des Neuen Testaments zu stärken. Wir haben gesagt, das Buch soll uns einfach helfen, als Bibelbetrachtung das nochmal zu sehen, unseren Glauben daran aufzufrischen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Die waren lange davor ausgesprochen, 400 Jahre von Abraham bis die Zeit, dass sie das Land wirklich bekommen haben. Aber Gott hält sein Versprechen, auch wenn der einzelne Mensch wegstirbt, gar nicht mehr da ist, Gottes Geschichte geht weiter. Und so wollen wir aber auch immer wieder Bilder aus dieser Erfahrung vom Volke Israel einfach für unser Glaubensleben im Neuen Testament immer wieder anwenden. Und wir sind jetzt bei Kapitel 1. Wir werden das auch so in dieser Gliederung, das erste Kapitel, es wird sich bei dieser Bibelarbeit mit diesem Buch nicht immer so gestalten lassen, dass man ein ganzes Kapitel durchnimmt, sondern vielleicht mehr themenweise. Heute werden wir uns mit Kapitel 1 beschäftigen und wir können das so aufteilen. Dass einmal der Herr zu Josua spricht, das sind Verse 1 bis 9, und dann spricht Josua zum Volk und dann antwortet das Volk dem Josua. Das ist so die grobe Gliederung von diesem ersten Kapitel im Buche Josua. Wir können jetzt, so meine Technik geht nicht, noch einmal uns die Karte anschauen, dass wir die Vorstellung ungefähr haben, wo das Volk sich gesammelt hat und wo diese Geschichte beginnt. Das ist hier an dem östlichen Ufer vom Jordan und da beginnt da praktisch diese Geschichte oder dieses Buch beginnt so mit dem Tod von Mose. Nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener. Und dieses Buch endet dann später im Kapitel 24 mit den gleichen Wortlaut, nur dann ist da nicht Mose, der gestorben ist, sondern Josua. Und das sind so diese knapp über 30 Jahre Geschichte vom Volke Israel. Und hier sind wir jetzt bei Kapitel 1 und wir wollen das auch, was der Herr zu Josua spricht, erstmal miteinander lesen. Erstmal diese Verse 1 und 2. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und zieh über diesen Jordan, du und dies ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gegeben habe. Gott redet. Und er spricht hier zu Josua und wir wissen ja, dass diese Kommunikation, hörten wir heute ja schon in der Gebetsstunde, sehr vielseitig war. Er sprach zu uns durch die Propheten und so ist Josua auch der Mann, der dann diese Anweisungen von dem Herrn bekommt, dass er sagt, ich werde mit dir auch reden, wie ich mit Mose gesprochen habe. Aber für uns ist heute wichtig auch, dass wir darüber immer wieder uns neu erinnern, wie spricht Gott heute zu uns. Das, was wir im Hebräerbrief durchgenommen haben, glaube ich, ist uns noch ganz frisch. Und das ist auch gut, dass wir das noch in Erinnerung haben. So wie Gott vor Zeiten gesprochen hat durch die Propheten, hat er in dieser letzten Zeit zu uns geredet. Durch den Sohn. Und Geschwister, das ist die eigentliche für heute Sprache Gottes zu uns. Ich glaube, alle, die wir hier sitzen, wir haben diese Erfahrung des Glaubens, dass wir angesprochen wurden durch das Evangelium, durch den Sohn. Und so redet er auch heute zu uns. Denn wir haben gerade in dem Beginn der Gemeinde, Apostelgeschichte, glaube ich, diesen Ausdruck zweimal, der das sehr gut verständlich für uns weitergibt. Und es ging den Menschen durchs Herz. Das war so, als diese große Menge sich bekehrte. Später lesen wir das von der einen Frau, die als erste in Europa zum Glauben kommt. Und Gott öffnete dieser Frau, der Lydia, das Herz. So spricht er auch zu uns heute. Und so kennen wir das Reden Gottes. Es bewegt, das Evangelium bewegt unser Herz und so verstehen wir auch, was Gott zu uns redet. Hier in diesem Fall erinnert Gott dem Josua noch einmal an den Tod des Mose und übergibt ihm noch einmal sozusagen die Verantwortung. Das haben wir wie in dem Überblick gelesen, dass das ganze Ritual, seine Einsetzung und seine Segnung schon ja von Mose veranlasst wurde. Das hat Gott Mose gesagt, der hat das auch durchgeführt, er hat dem Josua die Hände aufgelegt und er hat ihm diese Verantwortung für die führende Aufgabe, die führende Rolle, das Volk weiterzuführen und gerade dieses Land in Besitz zu nehmen, alles dem Josua gegeben. Aber Gott spricht ihn noch einmal an und erwähnt das noch einmal alles. Und so, glaube ich, geistlich können wir das auch verstehen. Ja, wer kann sich noch erinnern, warum dürfte Mose nicht in das verheißene Land gehen? Was war da passiert? Nochmal? Ja. Ja, er war ein bisschen zornig. Mhm. Und er hatte nicht gesprochen zu dem Stein, sondern er hat, ja. Die Tonlage bedeutet auch was. Ja, das ist nicht nur der Inhalt, auch das, wie wir das sagen. Das war sozusagen der äußere Anlass. Aber ich glaube auch dieser geistliche Anlass, und das hat Gott sehr bewusst, glaube ich, gewählt. Und hier ist es auch nicht so, dass wir hier zu viel reinlesen. Aber der Hebräerbrief erwähnt ja gar nicht seine Schuld, sondern er sagt, Mose hat sein Volk nicht in die Ruhe gebracht. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, das Gesetz bringt den Menschen nicht in den Himmel. Er bringt ihm nicht in die Ruhe. Und deswegen war dieses sozusagen dieses Sinnbild, dass Mose das nicht dürfte, auch damit verbunden, damit man dem Volke Israel das Bild, ich später auch sagen kann, Mose hat euch nicht in die Ruhe gebracht. Es war wer? Josua, sozusagen der Joshua, der Jesus des Neuen Testaments, der bringt uns Menschen in den Himmel. Der bringt uns in die wirkliche Ruhe Gottes. So nimmt der Hebräerbrief dieses Bild und wendet das geistlich an und sagt, dahinter steckt mehr als nur ein Fehltritt von Mose, sondern es war schon eine bewusste Sicht von Gott, um uns immer wieder auch zu sagen, in die wirkliche Ruhe Gottes bringt uns der Sohn Gottes, unser Jesus, den wir feiern. Und lass uns das Weihnachten noch einmal fröhlicher stimmen, dankbarer stimmen. Es ist wirklich der Einzige, der das Volk Gottes zur Ruhe bringen kann. Er wiederholt hier die Verheißung noch einmal, die ja schon im ersten Buch Mose Abraham gesagt wurde. Dann wiederholt zu Mose in dieser ganzen Geschichte, als sie sich überhaupt nicht wagen, aus Ägypten rauszugehen. Immer wieder wird das, die Verheißung des Landes angesprochen. Und das sprach er auch. Dass er sagte, Gott wird euch das geben. Wir fragen uns auch, so, ich glaube, die Batterie ist hier nicht. Ja, kannst eins zurückmachen. Oder lass es auch so, Stefan, das ist gut. Da kommen wir schon klar mit. Es war die Verheißung, die wurde wiederholt, auch hier jetzt nochmal an Josua und gesagt, das Land habe ich ihnen gegeben und alle Städte, darauf ihr euch eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose geredet habe. Das ist jetzt Vers 3. Ja, kannst du das noch wieder weitermachen. Jede Städte, auf die eure Fußsohlen treten werden. Hier haben wir ein großes geistliches Bild. Ich glaube, wir werden das vertiefen im Laufe der Betrachtung. Aber das ist ein sehr zentrales Bild von dem geistlichen Leben auch unter der Gnade, von dem geistlichen Leben des Neuen Testaments. Alles, was wir in Jesus als Verheißung bekommen und was wir wirklich erleben, das sind nicht immer gleiche Erfahrungen. Und wir nehmen das mal als Hausaufgabe mit und sagen, was ist einem Kind Gottes alles in Jesus gegeben? Dass wir das einfach mal aufreihen. Und ich merke, wenn man das mal schnell machen soll, dann hat man nur ganz wenig. Man hat es gar nicht so in Erinnerung, was für Gnadengaben wir in Jesus verheißen bekommen haben. Aber mit diesem Fußsohlen hat es auch noch eine ganz aktuelle Geschichte gegeben, jetzt bei der Neugründung von dem Staat Israel. Das ist eine Geschichte, die haben wir jetzt in Israel gehört, nochmal aufgefrischt. Dieser Entstehungskrieg sozusagen da ausbrach. Da kamen ja, nachdem dass die Juden in der ganzen Welt durch die Vernichtung, die hier in Deutschland geschah, etwas mehr Unterstützung bekamen, wagten sich mehr da einfach hinzuziehen, obwohl die Engländer ja gar nicht so das unterstützt haben. Sie haben in der Zeit dieses Gebiet verwaltet. Nicht als Kolonie, aber doch als Verwaltungsmacht. Und da gab es so viele Spannungen mit den ganzen anderen Völkern, die da wohnten und den arabischen Nachbarn. Somit wollten sie das nicht. Sie haben das nicht sehr unterstützt. Das gab dann diese sozusagen Selbsternennung von Israel und die wurde dann auch bei den Vereinten Nationen bestätigt, dass Israel als ein Land anerkannt wurde und so gab es ja sofort diesen großen Krieg, dass die arabischen Völker gesagt haben, das ist ein totgeborenes Kind, das wird nicht leben. Dann haben die Vereinten Nationen sich da doch nach einigen Monaten dieser kriegerischen Auseinandersetzung gesagt, wir müssen da uns einmischen und haben dann eine Friedenskonferenz organisiert. Ich glaube, auf der Insel Rhodos sollte das stattfinden. Und die Israelis haben das erfahren, dass der Grundsatz bei diesen Friedensgesprächen jetzt wird so sein, dass man sagen wird, so wie das Land jetzt ist, also wo wir wohnt, das wird denen auch zugesprochen. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen unbedingt, also wenn wir noch einmal zu der Karte zurückkommen, Wir brauchen als Volk unbedingt ein Zugang zum Meer. Das haben die Generäle gesagt. Aber in Wirklichkeit waren sie nur hier an der Küste des Mittelmeers, was sie wirklich besaßen. Und dann haben sie gesagt, so viel wir wissen, ist hier nicht viel was von der jordanischen Armee. Wir werden es versuchen. Wir werden da überall unsere Flaggen hinstellen. Und sie haben zwei Jeeps geschickt mit ein paar Soldaten. Diesen Weg runter durch die Wüste Negev und haben hier überall dann sozusagen die israelische Fahne hingestellt. Und so kam das dann auch, dass sie hier bis Elat kamen. Das ist jetzt zurzeit eine große israelische Stadt. Dass sie dahin kamen, da war nur ein Posten Soldaten und die waren nicht gut ernährt. Sie haben denen ein bisschen Essen gegeben, so wird erzählt. Und haben denen dann gesagt, es ist besser, ihr geht nach Hause. Wir werden das hier schon übernehmen und werden das hier schon verwalten, diesen Posten. Und als dann die Beobachter kamen nach dieser Friedenskonferenz und das Land besichtigt haben, da haben die das wirklich Israel zugesprochen, weil da die israelische Fahne überall stand. Da, wo ihr die Fußsohle draufstellen werdet, das Land werde ich euch geben. Das hat sich noch einmal buchstäblich in diesen Entstehungszeit von dem jetzigen Staat Israel bestätigt. Aber für uns ist wichtig, denke ich, dass wir das jetzt noch einmal für uns. Damals war das gerade der Unterschied. Das, was Gott zuspricht und was sie wirklich nehmen. Es hat sich nicht ganz gedeckt miteinander, das war nicht immer das Gleiche. Und das Leben in der Gnade, glaube ich, das spielt sich auch so ab. Das, was versprochen ist und was wir erleben, ist nicht immer das Gleiche. Aber das ist wahrscheinlich auch so dieses, stellen wir unsere Füße da drauf oder nicht? Und deswegen ist es wichtig, Geschwister, wenn wir dieses geistliche Bild nehmen, dass wir das jetzt nicht vertauschen. Ich glaube, in der Anwendung kann man sagen, der Einzug in das verheißene Land kann man aus dem Himmel verstehen. Da wäre der Jordan der Tod des Menschen. Und dann geht er in das verheißene Land, wenn er in den Himmel geht, in die Ewigkeit geht. Aber ich glaube, wir sollten das lieber so verwenden, dass wir diesen Durchzug durch den Jordan als Bekehrung verstehen. Und das Leben im verheißenen Land, das Leben in der Gnade, im Evangelium. Ich glaube, das Bild gibt uns mehr Aufschluss über die geistlichen Erfahrungen. Denn das, was uns verheißen ist im Glaubensleben und das, was wir dann so auch praktisch erleben, das ist oft so, wir stellen unsere Füße da nicht drauf und wissen nicht, warum wir mutlos sind, traurig sind, nicht die geistliche Freude haben, nicht den Durchbruch zu der Freude haben. Aber es liegt nicht daran, dass uns etwas nicht gegeben wurde. Es liegt auch nicht daran, dass diese Gnade für dich nicht bestimmt ist, sondern aus irgendeinem Grund. Und wir haben ja das hier auch im Volke Israel gesehen, haben wir unsere Füße da nicht draufgestellt. Und deswegen wird das Verheißene nicht geschwächt. Und deswegen wird das Verheißene ja auch nicht abgeändert, sondern es wird sich alles erfüllen. Aber für unsere Erfahrung, für unsere geistliche Erfahrung, für das Leben in der Gnade, glaube ich, ist dieses Bild ein sehr, sehr treffendes, das uns hier viel Mut macht, auch Glaubenserfahrungen weiter zu üben. Hier ein Text aus dem Neuen Testament, der uns das noch einmal erinnert und sagt, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage aber dem nach, was ich, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Wenn man diesen Text, Geschwister, versteht als ein halb geretteter Mensch, dann versteht man ihn falsch. So hat Paulus sich niemals verstanden, dass er noch nicht gerettet ist oder noch nicht. Aber gerade das zu erleben im Glaubensleben, was durch den Heiligen Geist als Gabe Gottes, durch die Gnade Gottes alles gegeben ist, ich glaube, darum geht das hier. Nicht als eine Erfahrung, die jetzt sagt, der Paulus weiß noch immer nicht, ob er gerettet ist oder nicht. Weil bei ihm, in seinen Auslegungen der Schrift, was Paulus uns gibt, stimmt, so, kommt sowas nicht vor, dass er daran zweifelt. Aber dass er sagt, ich muss immer noch ergreifen, das soll uns Mut machen, Geschwister. So geht Glaubensleben, immer noch ergreifen. Und wir merken ja, wie oft uns Dinge, einfach geistliche Freude rauben können. Aber deswegen sind ja die Verheißungen nicht abgeändert oder verschwunden. Aber wie erleben die dann nicht so in diesem vollen Masse? Weil damals wollen wir nochmal an das Bild erinnern, was war alles verheißen für das Volk Israel? Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es ist groß. Das haben sie in Wirklichkeit nie besetzt. Ein Teil davon, man sagt, dass wenn man das jetzt in Quadratkilometer berechnet, da sind das 800.000, was zugesagt war. Am meisten, was sie besetzt hatten oder genutzt haben, war 80.000. Ein Zehntel. Wenn das geistliche Bild ist von dem Reichtum im Evangelium, ich weiß es nicht, kann sein, was gegeben ist. Und wir wollen immer wieder, so wie Paulus sagt, ich will danach streben. Und ich weiß, wie mich das eine Zeit ohne diese Klarheit darüber schon sehr niedergeschlagen hat, dass man immer wieder nach irgendwas streben muss und dass es nicht von selber alles ergibt und schon da ist. Aber diese geistlichen Bilder, glaube ich, und die Worte, auch die Erfahrungen der Apostel, die geben uns schon viel Mut hier, dass wir wissen, es ist ein Glaubenskampf. Es ist nicht einfach so, auch wenn dem Josua hier so viel persönliche Verheißung zugesprochen wird. Ja, hier ist noch einmal die Karte. Also vom Euphrat bis zum Nil. So das Größte, was sie hatten, war dann hier noch in diesem Delta des Jordan und das Land, um was es auch jetzt noch in der Welt immer wieder viel Unruhe gibt. Aber Gott hat es so gewollt, er hat es zugesprochen. Was sagt er zu dem Josua persönlich? Er sagt zu dem Josua eine persönliche Verheißung. Jetzt war das für das ganze Volk und jetzt sagt er ihm das selber noch, was Worte von Vers 5 bis 9. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen geben werde. Sei nun getrost und sehr freudig, dass du haltest und tust, aller Dinge nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du weise handeln mögest in allem, was du tun sollst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern brauche es Tag und Nacht, auf dass du haltest und tust aller Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Ja, was können wir hier sagen? Was ist so das Ermutigende? Womit ermutigt Gott seinen Diener? Was sagt er ihm, um ihm Mut zu machen? Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde bei dir sein. Und das, glaube ich, ist, was wir, Geschwister, so wichtig und nötig haben für unsere Glaubenserfahrung. Es wird ja diesem Mann gar nicht versprochen, du hast es leicht, es wird dir alles gelingen und du hast keine Schwierigkeiten, das wird alles nicht gesagt. Es wird gesagt, ich werde dabei sein. Ich bin da. Und vielleicht sollten wir uns auch im Glauben öfter danach ausschauen und danach, daran uns erinnern, als vielleicht an sichtbare Zeichen, die wir sagen können, nur dann, wenn mir alles gelingt und alles gut läuft, dann kann ich fröhlich und mutig sein, sondern gerade vielleicht das Gegenteil. Aber immer wieder sagt Gott, ich bin da. Und im 2. Timotheusbrief haben wir diese Verheißung, dass der Heilige Geist nicht ein Geist der Verzagtheit ist, sondern der Besonnenheit und des Mutes. Dass gerade das sind so Zeichen, womit er uns stärken will und sagen will, das ist eine wichtige Eigenschaft von ich denke, es ist etwas, was wir sagen können, das offenbart irgendwas von unserem Gott. Ich glaube, dass hier geht uns das so wie mit diesem Land einnehmen. Hier stellen wir oft unsere Füße gar nicht dahin, wo wir die stehen dürfen. So, diese Worte sind mir immer noch gut in Erinnerung, wie ein junger Mann, er kam als Flüchtling aus dem Iran, hatten zusammen eine Schulung gemacht und hatte auch die Zeit, ihm Zeugnis zu geben vom Glauben. Und eines Tages schaut er mich an und sagt, dein Gesichtsausdruck passt nicht zu deinem Glauben. Also bei dem, was du glaubst, darfst du nicht so traurig sein. Das geht nicht. Und so ist ja unser Leben, aber ist das, glaube ich, war Gott hier wichtig bei dem Josua, dass er das wissen sollte. Josua, du vertretest mich immer. Du führst das Volk jetzt und du bist meine Vertretung hier auf der Erde. Und wenn du verzagt bist, wenn du mutlos bist, dann machst du mich klein als Gott. Das ist ein Zeichen, du hast nicht einen großen Gott, sondern einen kleinen Gott, der wenig kann. Und somit, glaube ich, soll dieses Bild uns immer wieder daran erinnern, dass wir dass diese Gegenwart Gottes uns mehr bringen soll, vielleicht als wir am ersten annehmen. dass das wirklich so eine Auswirkung in unserem Leben haben kann. Aber das ist so. Hier sagt der Herr dem Josua das dreimal und sagt immer wieder das Gleiche. Ich werde bei dir sein. Deswegen brauchst du nicht mutlos sein. Ich werde bei dir sein. Du bist in dieser Welt nicht allein. Ich glaube, diese Geschichte kennen wir noch von Luther. Seine Stunden der Verzagtheit, als seine Frau sich mal schwarz gekleidet hatte. Ihm nichts gesagt hatte und er fragte dann irgendwann mal, warum bist du in dieser Tracht, ist jemand gestorben? Ja, sagt sie, Gott ist gestorben. Und dann hat er das verstanden, dass er sich so verhält, als ob Gott nicht da ist. Und so wollte sie ihm daraus helfen, aus dieser Mutlosigkeit, aus dieser Verzagtheit, aus dieser Traurigkeit. Schwester, dass uns das überfällt, da gibt es genug Anlass zu. Diese Welt ist nicht gut. Unser Menschenherz ist nicht gut. Und wir müssen das gar nicht gut sprechen. Aber wenn wir fröhlich und mutig sind, dann kann es deswegen sein, weil Gott groß ist, weil er da ist. Und das ist seine Welt. Und er hat sie auch nicht als hoffnungslos aufgegeben. Er ist in diese Welt gekommen. Er hat einen Weg geschaffen über den Jordan in das Heilige Land. Und er hat es geöffnet und er hat es gegeben. Es ist vollbracht, hat er am Kreuz gesagt. Und deswegen, glaube ich, können wir uns immer wieder diese Worte aneignen und wir verstehen das vielleicht dann auch besser, warum diese gleiche ermutigende Worte im Neuen Testament bei den Abschiedsreden Jesus sich wiederfinden. Siehe, ich bin bei euch. Es ist nichts anderes. Es ist der Joshua, der Gott, der Himmel und Erde schuf, die Mensch wurde. Und das Gleiche, was er früher seinem Volk gesagt hat, das sagt er seinen Jüngern. Das ist das Größte, was uns durch das Leben tragen kann. Ich bin da. Hier kommen ja dann die Ermahnungen zum Gehorsam und ist auch ein interessanter Ausdruck, dass hier vom Worte Gottes steht, nicht nur lass es in deinen Ohren klingen, sondern lass es in deinem Munde sein. Die Worte Gottes sollen ausgesprochen werden. Lass dieses Gesetz in deinem Munde sein. Und deswegen war das auch ein mahnendes Wort an ihm, schon damals, so viel wir wissen, gab es schriftlich nur die ersten 5 Bücher Mose und alles andere kommt danach. Aber das war das Gesetz, das er damals auch bekommen hat. Was sagt er zum Volk? Als Josua zum Volk spricht, dann gibt er ihnen diese Worte des Herrn weiter und sagt ihnen, sie sollen etwas tun, was sie bis jetzt nicht dürften. Da gebot Josua den Hauptleuten des Volkes und sprach, geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht, schaffet euch Vorrat, denn über 3 Tage werdet ihr über diesen Jordan gehen, dass ihr hineinkommt, in das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat. Sie ernährten ja sich immer noch vom Manna. Und das Manna dürfte man nicht für den nächsten Tag aufbewahren. Das ist auch ein gutes Bild, glaube ich, für uns, dass wir wissen, so als Christ tankt man nicht einmal für das ganze Leben, sondern täglich. Das braucht man täglich. Deswegen sollte man auch Manna sammeln täglich. Aber hier sollten sie einmal einen Vorrat sammeln, denn jetzt kam eine Veränderung. Wir werden das später noch lesen, wie lange diese Versorgung Gottes noch ging für das Volk. Aber hier sollten sie einmal eine Vorbereitung treffen. Und wir lesen ja das deswegen auch wiederholt im Neuen Testament. Der Mensch lebt von dem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Lasset euch erfüllen. Deswegen sollen wir uns auch nicht wundern, wenn wir sagen, ich brauche die geistliche Ernährung immer wieder neu täglich. Wie kommt diese Verordnung dann? Und dass er weiter sagt, und zu den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse sprach Josua, gedenkt an das Wort, gedenkt an das Wort, das Mose, der Knecht des Herrn, sagte und sprach, der Herr, euer Gott, hat euch zur Ruhe gebracht und dies Land gegeben. Eure Frauen und Kinder und Vieh lasst in dem Lande bleiben, das euch Mose gegeben hat, diesseits des Jordan. Ihr aber sollt von euren Brüdern herziehen, gerüstet, was streitbare Männer sind, und ihnen zu helfen, bis der Herr eure Brüder auch zur Ruhe bringen wird, wie euch, dass sie auch einnehmen das Land, das ihnen der Herr, euer Gott, geben wird. Alsdann sollt ihr wieder umkehren in euer Land, das euch Mose, der Knecht des Herrn, gegeben hat, zu besitzen diesseits des Jordans, gegen der Sonne Aufgang. Ja, Gott geht etliche Mal mit Menschen wirklich mit. Dass die 2,5 Stämme Land bekamen an dem anderen Ufer des Jordans, war so nicht gedacht. Sie hatten das unterwegs, kam dieser Wunsch bei ihnen, und sie baten ja Mose und sagen, wir haben so viel Vieh und hier sind so gute Weiden, können wir nicht hier bleiben. Weil das Land ja aber ganz verheißen war, war ja das auch an sich so kein Problem. Aber eigentlich sollten sie alle einmal über den Jordan gehen und das Land einnehmen. Und sie bleiben jetzt hier. Und so kommt hier eine Korrektur in dem. Und als Mose ihnen das zuspricht, auch auf das Wort des Herrn, weil sie darum gebeten haben, dann wird diese Vereinbarung getroffen schon damals, dass die alle streitbaren Männer helfen werden, weil hier war man sich bewusst, in dem westlichen Seite des Jordans wird es heftige Kämpfe geben. Da wird das nicht so einfach sein. Die Völker haben sich gerüstet gegen das Volk Israel. Sie haben das Ganze beobachtet. Das war eine Geschichte, die war bekannt. Wir werden das im 2. Kapitel lesen. Als die Kundschafter nach Jericho kamen und was die Rab zu denen sagt: Wir wissen alles über euch. Und wir wissen auch, was Gott vorhat mit euch. Und wenn wir ehrlich sind, sagt sie, dann haben wir Angst. Unser Herz ist uns tief weggefallen. Wir sind verängstigt darüber. Das offenbart sie als. Also die Völker wussten Bescheid, dass sie hier jetzt eine Strafe Gottes erleben werden. Und somit wussten die Israeliten auch, wir werden da schwere Kämpfe vor uns haben. Ob das so gut war, dass sie da geblieben sind, geschichtlich hat sich das nicht bestätigt. Denn schon im Buch Richter merken wir, dass es eine Spaltung gibt. Sie wollen nicht immer über den Jordan zu der Anbetungsstätte. Sie wollen ihre eigene Anbetungsstätte an einer anderen Uferseite einrichten. Später, als Jesus mal in diese Gegend kommt, die Geschichte von den Schweinen, die da den Hang runterstürzen und so, das ist die Gegend der Gadarena, Gad, die von dem Stamm. Und da sieht man, da ist nichts geblieben von dem ganzen Glauben. Die haben da sich vermischt. Und deswegen war das von dem Ergebnis her vielleicht schon sichtbar nicht so eine gute Entscheidung, dass sie sich so abgetrennt haben von der Masse der Stämme. Aber auch geistlich, Geschwister, wenn wir uns das vorstellen, dass das Bild, es ist doch so wichtig, dass ein Mensch eine Bekehrung erlebt, dass er durch diesen Jordan einmal geht. Und wenn es mit 89 Jahren ist, aber man muss den Schritt wagen, man muss einmal durchgehen, dann ist man in einem ganz anderen Verhältnis der Gnade Gottes. Und ich habe das erwähnt, dass es über dieses Buch in der Zeit der Kirchenväter ja sehr viele Bilder gab, Allegorien, wie sie das nennen. Ein Beispiel will ich nur davon geben. Wir werden dann noch beten zusammen und schließen. Da ist Origenes, der mal Folgendes darüber gesagt hat. Er sagt, diese Stämme an der östlichen Seite, die kamen ja nicht wirklich zur Ruhe, bis ihre anderen Brüder nicht zur Ruhe gekommen sind. Sie müssten ja mit denen mitkämpfen. Sie müssten ja denen helfen, dieses Land zu erobern. Und so sagt er, versteht er auch, wenn er das Alte Testament als Ganzes liest. Er sagt, die Propheten, der Jesaja, der Ezekiel und die alle anderen, die helfen uns doch, die neutestamentliche Gläubige, in der Gnade zu leben. So wie diese 2,5 Stämme denen helfen müssten, das Land zu erobern, so helfen die alttestamentlichen Bücher auch dem neutestamentlichen Christ, die Gnade Gottes zu verstehen und das Geistliche einzunehmen. Verstehen wir? Es sind schon komplizierte Gedanken, aber man kann die auch gut folgen. Vieles ist uns vielleicht dann doch zu fremd, wenn wir da zu viel reinlesen, aber diesen Gedanken konnte ich gut folgen, dass das Alte Testament uns ja auch in der neutestamentlichen Verständnis der Gnade hilft. Er sagt, so wie diese 2,5 Stämme ihren Brüdern, die schon an der anderen Seite des Jordans waren, helfen müssten, das Land einzunehmen, so helfen uns auch die Erfahrungen Gottes, die Worte der alttestamentlichen Propheten, auch einem neutestamentlichen Christen in der Gnade zu wandeln. Schwester, wir schließen mit dem Gedanken, dass dem Josua und dem ganzen Volk war Kampf angesagt. Ihr werdet das einnehmen müssen, aber ich gebe es euch. Wenn wir geistlichen Kampf durchleben, dann leben wir in etwas Normalen, Geschwister. Das ist nicht... Es wird ja auch immer wieder solche Sachen angezweifelt. Wie sehr so singen die Engel Frieden auf Erden? Wo ist Frieden auf Erden? Es ist doch Frieden auf Erden, Geschwister. Das ist doch dein Herz. Es sind so viele Menschenherzen, wo der Frieden ist. In diese Welt hat Jesus Frieden reingebracht, wirklich. Auch wenn das äußere Gebilde dieser Erde immer noch, so wie Jesus sagt, aus dem Menschenherzen kommt Hass, Ehebruch, Zweifel, Mordgedanke, all das sündhaft. Aber es ist doch wirklich wahr, dass es einen Ort gibt, und das ist ein erlöstes, von Jesus in Besitz genommenes Herz des Menschen. Und da herrscht Friede. Das ist wahr. Dafür können wir unserem Herrn danken. Aber wenn wir in der äußeren Gestalt kämpfen müssen, dann lass uns damit rechnen. Er hat zu Josua auch nichts anderes gesagt. Ich bin bei dir. Ja, Jesus hat Abschied genommen von seiner Gemeinde, von seinen Jüngern und gesagt, ich bin bei euch. Vielleicht tröstet uns das zu selten. Lass uns noch beten. Ich werde beten. Wir danken dir, unser Herr Jesus, für deinen Weg zu uns Menschen, für das Evangelium von deiner Gnade. Und das ist eine lebendige Wahrheit. Die ist heute erlebbar. Wir danken dir für die Worte der Heiligen Schrift, von denen du sagst, sie sollen nicht von unserem Munde weichen. Wir wollen das auch als Bekenntnis vor dir bringen, Herr, dass wir ja zu oft in unserem Leben von den Sorgen, Problemen, Krankheiten und Müdigkeiten entmutigt sind. Danke, dass dein Wort uns immer wieder dahin bringt und zurückbringt zu der Wurzel, zu der Quelle, bei der wir Kraft schöpfen können. Und wir wollen noch in diesem Wort des Evangeliums leben und danken, dass du dieses ausgesprochen hast. Ich bin bei euch. Mit allen Christen, die verfolgt werden, auch du selber, musst es fliehen und Herberge suchen in Ägypten als Baby. Auch das wurde nicht erspart dem Sohn Gottes. Und umso mehr hast du auch uns gesagt, wenn sie das mit mir gemacht haben, dann werden sie das auch mit euch machen. In dieser Welt haben wir nicht unsere Heimat, aber die zukünftige suchen wir, Herr. Und hier gehen wir mit dir. Das ist eine Gnade, die uns einfach fröhlich macht. Und wir wollen auch fröhliche Kinder Gottes sein. Amen. Ja, ich wünsche jedem einen guten Abend.